Wie hängt Geschlechtergerechtigkeit und Menstruationshygiene zusammen?
Es gibt viel zu viele Barrieren und viel zu viele negative Auswirkungen. Das heißt, wenn aufgrund von schlechter Menstruationsgesundheit und Hygiene Mädchen nicht zur Schule gehen, Frauen nicht am Arbeiten teilnehmen können, Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung. Aber was wir auch sehen, darüber hinaus, ist, dass es dann auch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.
17 Ziele, der Podcast.
Hallo aus dem Berliner 17 Ziele Podcast Studio zu euch in die Bahn, aufs Radl, ins Auto, in die Küche, ins Wohnzimmer, vielleicht ins Büro oder ihr hört uns beim Spaziergang. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid und damit herzlich willkommen beim 17 Ziele Podcast, dem Podcast, wo es um die nachhaltigen Entwicklungsziele geht. Ich bin Kati und gemeinsam mit Felix und Donja treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich alle für eine bessere Zukunft und für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die sogenannten SDGs, einsetzen. 17 Ziele. Ja, was ist das? Das sind Ziele, die sich einsetzen für smarte Lösungen im Kampf gegen den Hunger oder für Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel ermöglichen. Wir sprechen hier am Podcast aber auch über Innovationen für Smart Cities, über Ideen, die eine Partnerschaft untereinander für diese Ziele voranbringen und unterstützen. Und natürlich geht es auch um die großen Themen Transformation, Biodiversität, Gesundheit, dem Schutz von Leben auf Land und unter Wasser, mehr Action für den Klimaschutz und noch ganz vieles mehr. Und heute freue ich mich, weil wir sprechen heute über fast sogar über mehrere Ziele. Das große Ziel, wo der Podcast so drüber steht, das ist das Ziel 6. Alle Menschen sollen Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung sowie Hygiene erhalten. Wenn wir aber über unser Thema heute, Menstruation und Frauengesundheit sprechen, werden wir vielleicht aber auch feststellen, dass dieses Thema ein Thema ist für mehrere Ziele. Und deswegen freue ich mich auf unseren Gast heute.
Ja, hallo Kathi. Hallo zusammen.
Hallo Ina. Ina Jurga ist bei uns. Du hast Bauingenieurswesen an der Uni Essen studiert, direkt mit der Idee, dann in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Du setzt dich für nachhaltige Sanitärversorgung ein und hast es dort natürlich auch gemacht in deiner UN-Zeit. Du warst dafür in China, in Uganda, in Nordkorea und der Schweiz unterwegs, für deutsche als auch für internationale entwicklungspolitische Organisationen. Und dann, das kannst du uns aber gleich auch nochmal selber erzählen, 2012 bist du zu Wash United gekommen und klärst jetzt oder arbeitest zu der Aufklärung, zu Toilettennutzung, zu Händewaschen, zu Menstruation auf. Und dabei, das ist ganz spannend, wie ich finde, habt ihr ja gemeinsam diesen Weltmenstruationstag ins Leben gerufen. Und das ist einfach mega spannend, deswegen freue ich mich, dass du da bist. Hallo Ina.
Ja, hallo nochmal. Ja, ich freue mich auch hier zu sein und über das Thema Menstruation zu reden, weil es geht ja alle an.
Absolut. Sag mal ganz kurz, weil wir haben ja hier die Tradition, dass wir in die Schnellfragerunde immer einsteigen in den Podcast. Also, was sind, liebe Ina, die 17 Ziele für dich?
Ja, die 17 Ziele sind für mich eigentlich erstmal eine Vision, die für alle Länder gilt. Und was ich besonders toll finde an den 17 Zielen, ist, dass sie so diese Gleichstellung, diese Gleichheit eben für alle so in den Vordergrund gestellt hat, eben for all. Und was ich dann auch spannend fand, eben diese breite Auffächerung an Themen in der Umsetzung und so weiter. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, und deswegen sehe ich das vielleicht Vision, ist, dass dieses für alle schon sehr, sehr ambitioniert immer war. Und ich nicht jetzt beurteilen kann, ob das sowieso schon zu ambitioniert war, aber was wir sehen ist, dass es leider jetzt in 2030 es nicht viele Ziele schaffen, erreicht zu werden. Und ich glaube, da fehlt es halt hauptsächlich an Willen. Sie sind erreichbar, aber der Wille fehlt leider.
Aber würdest du sagen, dass die Ziele wirklich auch realistisch erreichbar noch sind bis 2030? Weil das sind ja auch echt nur noch ein paar Jahre, ne?
Ja, nein. Also du hast jetzt Ziel Nummer 6 angesprochen, Wassersanitärversorgung. Und da ist es auf jeden Fall nicht erreichbar. Leider. Und vorher, als wir die Millennium Development Goals hatten, da war es ja diese Halbierung. Und das war irgendwie immer nur, wir versuchen immer ganz schnell nur die Halbierung der Leute zu schaffen. Und ich finde es gut, dass es jetzt eben für alle ist. Also eben ein inklusiver Ansatz, der alle beinhaltet, eben egal wo sie sind. Und aber das ist sehr, sehr, sehr Herausforderung und ja, leider nicht erreichbar.
Na, gucken wir mal. Hm. Vielleicht können wir das ja noch ändern. Wir wollen optimistisch bleiben. Thema Frauenhygiene. Mhm. Du sagst, die 17 Entwicklungsziele geht alle was an. Ist es bei der Frauenhygiene, bei dem Thema der Frauenhygiene und bei Menstruation auch so?
Also wir benutzen den Begriff Menstruationsgesundheit und Hygiene. Und das will ich auch nochmal vorneweg stellen, weil ja, wir sprechen immer von Frauen und Mädchen. Aber das beinhaltet auch alle Menschen, die menstruieren. Also es gibt auch Menschen die mit dem Uterus, die natürlich menstruieren und aber sich als Transgender-Männer und andersrum Transgender-Frauen ohne Uterus menstruieren halt nicht. Und deswegen benutzen wir eigentlich immer den Begriff Menstruationsgesundheit und Hygiene, anstatt auf Frauenhygiene zu betonen. Genau. Aber ich werde viel von Frauen und Mädchen reden, das es beinhaltet. Ja, also das Thema Menstruation ist eigentlich über mehrere Ziele verteilt, aber leider nicht explizit verankert.
Damals, was heißt das? Weil es nicht benannt
genau,
wurde?
Ja, oder? Es ist nicht benannt, weil damals, als die Ziele besprochen worden sind, kam das Thema Menstruation gerade so auf und es wurde in die Longlist der Indikatoren unter Indikator 6 schon aufgenommen, wurde dann aber gestrichen. Menstruation, was wir sehen, ist halt aber nicht nur in dem Bereich Wasser und Toiletten, wo es um periodenfreundliche Toiletten geht, verankert, sondern aber auch ganz klar im Bereich 4, das ist Schule, weil Mädchen eben nicht zur Schule gehen. Und da ist ein Indikator, dass Schulen gerade Infrastruktur für Mädchen haben sollen, damit Mädchen in der Schule bleiben. Also da ist Menstruation auch ganz klar drin, aber nicht explizit genannt. Dann gibt es natürlich noch das Thema Gesundheit. Das ist der SDG 3, wo es um sexuelle Gesundheit geht. Und da heißt Menstruation der Einstieg und begleitend über die ganze sexuelle und reproduktive Gesundheitsphase von Frauen. Auch da ist es noch nicht explizit drin. Und
aber wie kann das sein?
Ja, weil das, also damals das Thema war damals, als das SDG, das um 2010, 2012 besprochen worden ist, war es noch so neu und so tabu. Und
aber Entschuldigung, Menstruation, das gibt es ja seitdem es den Körper gibt. Das ist ja nichts Neues.
Ja. So.
Also deswegen würde ich gerne nochmal nachhaken, wie kann es denn sein, dass das dann keine Rolle in den SDGs, in den Themen Gesundheit und Hygiene, dass es da nicht vorkommt?
Ja, das ist eine total gute Frage und das ist ein großes Versäumnis gewesen. Was ich denke, das Thema war so ein großes Tabu, dass das jahrelang gesidelined wurde und nicht besprochen wurde. Und es kam halt dementsprechend gar nicht auf in den Maßnahmen zum Thema Gesundheit, Wassersanitär. Und erst so Anfang der 2010er Jahre haben sich Akteure ganz explizit in Entwicklungsländern auch um dieses Thema gekümmert und auch darauf hingewiesen. Aber es gab noch keine große Lobby dafür. Das war für vielen Entscheidungsträger noch ein Thema, was viel zu icky oder zu unangenehm war zu diskutieren. Es gab schon Ansätze von Lösungen, aber eben noch nicht so konkret eine große Unterstützung für das Thema. So. Und das hat sich jetzt langsam geändert, aber trotzdem stand es damals eben halt deswegen nicht drin in den Zielen.
Ich bin total gespannt. Wir sind noch in der Schnellfragerunde. Wir kommen aber auf
lange
das Thema
Antwort für eine schnelle Frage.
Nein, alles gut. Das ist ja das Spannende bei diesen Themen, dass man da so tief eintauchen kann. Wir kommen aber gleich nochmal drauf zurück auf das Thema Tabu. Ich will wissen, auch eine Frage aus der Schnellfragerunde. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus, wenn du für so tabuisierte Themen dich einsetzt? Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert auf deinem Schreibtisch, day in and day out?
Gute Frage. Ja, ich bin ja die internationale Koordinatorin für den Menstruationstag, sowohl auch dann technische Expertin für das Thema Menstruationsgesundheit und Hygiene. Und was ich dann mache, ist viel mit den Partnern. Wir haben über 1000 Partner, die Kampagne unterstützen. Jetzt explizit im Vorfeld zu dem 28. Mai, da reden wir dann auch nochmal drüber, das zu koordinieren, wie man dran teilnehmen kann am Mai. Ich mache Aktivierungswebinare, um zu erklären, was das Thema dieses Jahres ist. Und das macht total Spaß, weil wir wirklich Partner aus der ganzen Welt da sind. Und über den 28. Mai hinaus kümmere ich mich viel mit meinem Team um Lobbyarbeit. Zum Beispiel, wir sind auf großen Konferenzen, wie jetzt auf der Weltwasserwoche, wo wir eine Veranstaltung mit UNICEF machen und WaterAid. Wir waren auf der großen Frauenkonferenz letztes Jahr, Women Deliver, wo wir auch einen Stand hatten, Lobbyarbeit gemacht haben, ein Event. Also wir versuchen viele Dinge zu koordinieren und sichtbar zu machen. Genau, und das mache ich dann.
Und wie einfach ist das oder wie schwierig? Weil wenn das ja so tabuisiert war für lange Zeit und ihr jetzt auf diesen Bühnen auftaucht, gibt es da immer noch die Fragezeichen von anderen Menschen, die euch fragen, was macht ihr eigentlich?
Grundsätzlich müssen wir uns immer einen Platz erkämpfen, um halt wirklich, je nachdem, ob man auf einer Wasserveranstaltung ist oder auf einer Genderveranstaltung ist, halt wirklich dafür zu kämpfen und zu sagen, das Thema ist auch für euch relevant. So, neben dem ganzen Themenstrauß, die auch wichtig sind, das ist so ein grundlegendes Thema, weil es wirklich alle Frauen angeht. dass man da die Sichtbarkeit bekommt. Gott sei Dank, wie ich schon sagte, gibt es jetzt genügend Akteure, die auch in dem Themenfeld aktiv sind, sodass man zusammen das gemeinsam macht. Also nicht nur als Wash United, sondern eben im Verbund mit anderen Partnern, die da auch aktiv sind. Und das gibt dann dem Thema eine Relevanz und mehr Sichtbarkeit. Aber es ist trotzdem immer noch nicht so einfach.
Was ist passiert, dass du dich für das Thema so einsetzt? Oder was hast du mitgenommen aus deinen Einsätzen? Ich habe es ja gesagt, du warst unter anderem in Nordkorea, in China, in unterschiedlichen Ländern. Was ist bei dir passiert in deiner Lebenslauf, dass du gesagt hast, ich fokussiere mich jetzt sehr auf dieses Thema Menstruationsgesundheit?
Ja, wie du schon sagtest, ich komme ja eigentlich als Bauingenieurin aus dem Themenbereich Sanitär und habe damals in China, Uganda und Nordkorea ökologische Toiletten gebaut. Das sind die Trockentoiletten,
die Trockentoiletten.
Aber nicht nur, sondern es geht immer um Aufklärung und selbstbestimmte Auswahl für Haushalte, was sie wählen möchten. Naja, auf jeden Fall. Das habe ich halt gemacht und da kam das Thema Menstruation ab und zu mal auf. Ja, was ist denn, wenn eine Frau ihre Menstruation hat? Was macht man dann mit dem Blut in einer Trenntoilette? Und das war eine relativ einfache Antwort. Ja, das geht halt zusammen mit den Fäkalien in das Dings. Und dann dachte ich so, okay, Thema gelöst. Und ich selber, selbst wenn ich in Entwicklungsländern war, hatte ich immer so meine eigenen Paket Tampons, weil Tampons gibt's selten in den Ländern immer dabei. Also für mich war das irgendwie wenig Problem, das zu handeln.
Aber weil du sie ja auch aus Europa mitgebracht hast.
Genau, und dann, und das war mir aber nie so bewusst, wie privilegiert ich damit umgehe. Und für mich war so ein Erweckungsmoment, als ich damals in der Schweiz bei der UN gearbeitet habe und meine Chefin aus Indien gesagt hat, wir müssen uns da viel mehr drum kümmern. Und dann dachte ich so, ja, warum habe ich als Ingenieurin, als weibliche Ingenieurin da nie dran gedacht, mehr über periodenfreundliche Toilettenversorgung, über Aufklärung, über Produkte drüber nachzudenken? Also es war wirklich so ein Moment, wo ich mich selber als weibliche Ingenieurin schlecht gefühlt habe, dass ich ja gerade eigentlich auch für dieses Thema gegenüber Männern viel stärker mich einsetzen kann.
Ganz kurz auch für mich, weil du bist die Expertin hier, Bauingenieurswesen, Architektur. Was macht eine periodenfreundliche Toilette aus und wie unterschiedlich ist die auch zu der Toilette, die wir vielleicht eher in der Masse momentan im Kopf haben? Ist das ein besonderes Design? Ist das ein besonderer Platz? Gibt es da mehr Platz? Gibt es da andere Produkte in der Toilette? Was ist eine periodenfreundliche Toilette?
Das Einfachste ist, was wir hier in Deutschland schon oft haben, ist eine Toilette, die sauber ist, wo es Wasser und Seife gibt und wo es Mechanismen gibt, wo man seine benutzten Produkte entsorgen kann. Und das haben wir ja hier oft, so sagen wir mal so, in den Eimer. Das gibt's in vielen Entwicklungsländern nicht. Die haben dann keine Türen, die abschließbar sind zum Beispiel. Die haben dann nicht eben den Eimer, wo es hingeht, sondern muss dann in die Latrine entsorgt werden. Das sind so die grundsätzlichen Sachen, die verfügbar sein müssen. Was natürlich oft dann auch noch ist, dass es inklusiv gestaltet wird, auch für Menschen mit Behinderungen, sicher gestaltet ist, also mit Licht und einem zuschließbaren Tür. Das sind aber fast so grundsätzliche Sachen. Man muss baulich gar nicht viel verändern, sondern es sind einfach nur Dinge, die es Frauen ermöglichen, die Periode sicher und sauber zu
und dabei auch selbstsicher zu bleiben. Weil das, was du sagst, ein Schloss an der Tür ist nicht Alltag, ist nicht Standard in vielen Kontexten. Oftmals gibt es gar keine Tür oder eine Tür, die nur angelehnt werden kann. Und das ist ja für eine Frau, gehe ich jetzt mal gerade von aus, in der Nacht, am Abend, das Thema Sicherheit nochmal in der Toilette. Spannend, dass du sagst. Aber wie war das dann für dich? Hast du dich da... Ja, du hast ja gerade gesagt, du hast dich so ein bisschen schlecht auch gefühlt, dass du als weibliche Ingenieurin das nie auf dem Schirm hattest, aber dafür braucht man ja auch erst eine Awareness und ich glaube, was ich jetzt verstehe, auch mit dem Tabubruch, der ja auch lange Zeit, wie du erzählt hast, gebraucht hat, dass sich Frauen dessen auch erstmal international in dieser Sisterhood bewusst sein mussten, wir müssen füreinander einstehen. Kam daraus auch die Motivation, dann zu Wash zu kommen und auch vielleicht da sich nochmal drauf zu spezialisieren und zu fokussieren?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar war das dann so, dass Thorsten, mein Chef von Wash United, wir haben damals schon eine große Kampagne für Indien geplant. Und was Wash United vor 12 Jahren gemacht hat, war das Thema Toilettenbenutzung. Das war damals auch ein Riesentabu, über Sport und Spiele positiv anzugehen. Also dort über populäre Kultur das Thema zugänglich zu machen. Und Thorsten hatte ich getroffen im Rahmen meiner Arbeit und er hatte zu mir gesagt, hey, wir wollen auch das Thema Menstruation stärker mit aufnehmen, weil wir gesehen, dass da noch ein viel größeres Tabu ist. Und das haben wir dann 2012, als ich dann zu Wash United gegangen bin, auch direkt gemacht mit einer Riesenkampagne in Indien. Und da habe ich auch nochmal am eigenen Körper erlebt, wie das ist, was hinter den Statistiken steckt. Ne? Also in Indien haben vielleicht 70% der Frauen keine Toilette, haben weniger als ein Drittel Zugang zu Periodenprodukten. Und ich war dann mitten im Land in Indien auf unserer Kampagne und musste mir eine Toilette teilen mit ganz vielen Männern. Es gab keinen Mülleimer, wo ich mein benutzten Produkt entsorgen konnte. Ich musste übers Feld laufen zur Toilette und da habe ich noch mal am eigenen Körper gemerkt, wie schwierig das ist für Mädchen und Frauen. Was wir gesehen haben, ist, dass das Thema Menstruation noch ein viel größeres Tabu ist. Die indische Regierung war ganz begeistert vom Thema Händewaschen und Toilettenbenutzung und Menstruation wollten sie halt nicht angehen.
Aber warum? Warum ist das anscheinend dann doch nochmal ein größeres Tabu als Toilettenbenutzung? Weil das sind ja zwei Tabus, die ihr da angehen müsst.
Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Blut auch gerade in einer indischen, patriarchalischen Gesellschaft als was sehr Dreckiges angesehen wird und dadurch auch Frauen ganz oft kontrolliert werden. Eben, dass sie halt nicht an der Gesellschaft teilnehmen können. Es gibt wahnsinnig viele Restriktionen, die ganz viel mit dem Thema, eine Frau ist verunreinigt, wenn sie ihre Menstruation hat, zu tun haben. Sie kann nicht in den Tempel gehen, sie soll nicht Baby halten, sie soll nicht kochen und am besten gar nichts tun, sondern in einem anderen Raum sich aufhalten. Also das sind so tiefe, verankerte Tabus und die gibt es halt nicht nur in Indien, die gibt es auch in Pakistan, in Nepal, in Afrika, also überall, selbst in Deutschland gab es vielleicht nicht Tabus, aber auch so wahnsinnig
Berührungsängste bei dem Thema.
Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass viele denken, Menstruationsblut ist was Dreckiges, Frauen sind was Dreckiges, was halt überhaupt nicht stimmt natürlich. Und das hat das Thema Menstruation so in die Ecke gedrückt, dass man einfach nicht drüber redet. Und Männer erst natürlich recht nicht.
So, aber dann ist ja echt die Frage, A, wie kann man dann die Gesellschaft, das ist ja eine Gesellschaftsveränderung, die ihr da anstreben wollt, wie könnt ihr das verändern und dabei dann auch noch das Verständnis der Männer über Menstruationsblut auch noch verändern. Das sind ja multiple Aufgaben, die super groß sind für eine Kampagne oder für eine NGO oder für eine kleine Gruppe oder für mehrere kleine SDG-Teile, um sowas Großes zu bewirken. Wo fängt man da an?
Ja, ich glaube wirklich, dass zum Beispiel der Menstruationstag ein absolut gute Lösung und Idee war, um dieses Tabu anzugehen. Weil so ein Tag schafft wirklich Aufmerksamkeit auf ein Thema. Ein Tag ist eine Möglichkeit für Medien, darüber zu berichten. Ist ein Tag für Regierungsvertreter, sich zu engagieren. So, ist ein bisschen schade, dass es dafür einen Tag braucht, aber es ist halt oft so im normalen, sagen wir mal, Medien- und Politikzirkus. Aber es ist auch eine Möglichkeit für Organisationen darzustellen, was sie bereits an diesem Thema machen und was für Herausforderungen da sind, weil wirklich die Aufmerksamkeit ist wirklich so rund um diesen Tag so da in der Gesellschaft. Und als wir das ins Leben gerufen haben vor 10 Jahren, also wir feiern dieses Jahr das 10-Jährige.
Yay,
da waren wir noch wirklich klein, es war wirklich ein Nischenthema. Und
hattet ihr denn da die Aufmerksamkeit? Also haben Medien drüber berichtet? Konntet ihr erzählen, was ihr macht? Wie war das für euch? Oder war das auch ein Kampf, abseits von der Enttabuisierung des Themas, sich diesen Tag auch zu erkämpfen?
Ja, wir sind erstmal nur mit unseren Unterstützern und Organisationen angefangen, die halt auch an dem Thema arbeiten. Und wir waren wirklich klein. Ne? Also wir hatten 150 Partner damals, die schon an diesem Thema gearbeitet haben. Und wir hatten gezählt 89 Medienberichte.
Aber deutschlandweit, also deutschsprachig oder weltweit?
Weltweit, 89.
Okay. So. Vor 10 Jahren.
Vor zehn Jahren. Und jetzt haben wir über 1000 Partner und noch viel, viel, viel mehr, die sich an dem Tag beteiligen. Wir hatten letztes Jahr über 17.000 Medienberichte weltweit und 705 Millionen Menschen mit positiven Nachrichten, vor allem über die sozialen Medien erreicht. Und wenn ich sage wir, sind das halt alle, die sich an dem Tag beteiligen. Also nicht wir als Wash United. Wir messen das dann, wir koordinieren die Kampagne. Aber das ist jeder Tweet, den UNICEF absondert oder eine Kim Kardashian oder ein Influencer oder eine junge Frau aus Afrika. Und es zählt alles da zusammen. Und wir haben wirklich, jedes Jahr wurde die Kampagne größer und größer, was zeigt, Gott sei Dank nicht nur, dass unsere Kampagne gut funktioniert, sondern dass über das Thema wirklich weltweit mehr gesprochen wird.
Ja, und heute bist du hier im 17-Ziele-Podcast.
Genau, wir sprechen ja auch
gehört
drüber.
Auch dazu. Ja. Ich würde mich nochmal dafür interessieren, in diese Kampagnen- und Lobbyarbeit einzutauchen. Also wir kommen gleich nochmal auf das Thema, wie ihr das umsetzt in der Kampagnenarbeit vor Ort. Aber sowas muss ja geplant, gesteuert, koordiniert sein. Wie macht man eine Kampagne eine Lobbyarbeit über ein Thema, das tabuisiert ist. Da muss man auch mehrere Gedanken ja auch haben und strategisch auch dran rangehen. Und ich würde mich dafür interessieren, uns mal in die Strategie mit reinzunehmen, wie ihr das aufzieht. Mhm. Weil du koordinierst alles.
Ich koordiniere alles, genau. Und ich mache das ja seit 10 Jahren. Und es gibt ja eine Evolution. Und vor 10 Jahren haben wir angefangen, das ganz sanft zu kommunizieren. Und das war unser Slogan, let's start the conversation about menstruation. Also lass uns einfach mal anfangen, darüber zu reden.
Okay, und habt ihr da mit Bildern gearbeitet? Weil Blut darf man ja auch nicht zeigen heutzutage.
Ja, wir hatten dann immer so Kampagnenmaterial oder Leute, die dann so Poster hochhalten konnten mit einem Statement, Menstruation matters, because, also Menstruation ist wichtig, weil, so dass die Leute zeigen, dass sie das Thema unterstützen. Und das fing so ganz sanft an. Und das steigerte sich dann über die Jahre, als wir gesehen haben, da machen auch viel mehr Organisationen mit, es finden viel mehr Individuals interessant und es gibt auch Champions innerhalb der Regierung, es gibt auch ein paar Influencer, die dann auch gerne dran teilnehmen wollen. Und dadurch haben wir das dann mit der Zeit dann geändert in zum Beispiel It's Time for Action. Wo wir dann gesagt haben, hier, jetzt, wir reden zwar jetzt schon so lange darüber, aber jetzt ist mal Zeit.
Genau, was kommt bei rum?
Ja, genau. Ja. Das haben wir dann in den letzten 2 Jahren geändert in We Are Committed. Also nach Aktion kommt dann, dass man auch zeigt, wie man die Aktion umsetzt und sich so ein bisschen dafür einzusetzen, also ein Commitment zeigt. Und jetzt für das 10-Jährige haben wir ein bisschen anderen Spin genommen, weil wir dachten immer so, was kommt denn jetzt eigentlich danach? Was macht man fürs 10-Jährige? Und wir nehmen dieses Jahr als Thema Together for a Period-Friendly World, also zusammen für eine periodenfreundliche Welt, weil das so das große Ziel für uns alle ist. Mhm. Und um so Themen
zu bestimmen.
Big Picture. Big Picture, genau. Ja. Und um das Thema zu bestimmen, reden wir schon mit Partnern, die uns wichtig sind, die auch Erfahrungen haben in Kampagnenarbeit, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Also dieses Jahr haben wir eine Schleife gedreht, weil wir nicht so sicher waren. Und was ganz wichtig ist, wir wollen so neutral wie möglich bleiben. Also wir picken kein Unterthema raus, sondern wir picken immer ein sehr großes Thema, wo sich die Partner, egal wo sie sind, dann wiederfinden können. Also es gibt von unseren 1000 Partnern, einige machen Toiletten, einige machen nachhaltige Periodenprodukte, andere machen, sammeln Periodenprodukte und verteilen die anderen machen wiederum Aufklärung. Und wir brauchen halt dieses, ja, Big Picture, einen großen, überwölbenden Slogan immer, so dass sich dann alle darunter wiederfinden.
Aber das finde ich ganz spannend, weil so eine Kampagne, die ist ja auch schnell verpufft und abseits, links und rechts von dem Menstruationstag, kann man sich ja fragen, was wird dann wirklich auch gemacht? Was siehst du on the ground und was verändert sich wirklich in den Leben der menstruierenden Personen. Kannst du das nochmal skizzieren? Weil über 10 Jahre eine Kampagne zu fahren, ist ja eine lange Zeit. Mhm. Und dann muss man sich ja irgendwann hinsetzen und sagen, okay, jetzt mal kurz Strich drunter. Was ist die Bilanz davon?
Ja, also genau, was uns auch wichtig ist, ist, dass wir eben als Wash United Kampagnen und Lobbyarbeit über den 28. Mai hinaus machen. Und das machen wir auch wiederum mit Partnern zusammen. Aber es gibt auch natürlich viel mehr Aktionen links und rechts. Und es hat sich schon wirklich wahnsinnig viel getan in den 10 Jahren zu dem Thema.
Siehst du das?
Also zum ersten Mal der Tabubruch. Also wenn man sich selbst anguckt, wie Medien über das Thema berichten, auch in Deutschland, sieht man viel mehr ganz unverkrampfte Kommunikation über das Thema Periode, Periodenarmut und so weiter. Und
was? Aber nimmt die Qualität an den Diskussionen auch zu oder nur die Quantität?
Beides. Also wenn ich mir vor ein paar Jahren angeguckt habe, was für Kommentare unter den Posts, die zum Beispiel gekommen sind, da waren sehr, sehr viele negative Kommentare und warum müssen wir jetzt drüber sprechen und das ist ja ekelig und was wir jetzt sehen, sind halt total viele unterstützende Kommentare, die sagen so, ja, es ist wichtig, es ist gut, dass es angegangen wird. Also die Tonalität hat sich selbst in Deutschland halt so geändert Richtung mehr positiver Akzeptanz zu dem Thema und das war
von Männern, um das nochmal aufzugreifen und auch da in die Statistik zu schauen.
Also
nimmst du das wahr?
Interessanterweise, vor 2 Jahren haben wir eine Befragung mit Plan Deutschland zusammen gemacht und released. Und da wurden auch Männer gefragt. Und da haben 60-70% der Männer gesagt, dass sie die Frauen unterstützen im Rahmen ihrer Menstruation. Also sagen die Männer selber. Aber 80% sagen auch, dass die Frauen schon mal einen blöden Kommentar gegeben haben. Aber wir sehen, dass da wirklich viel positive, auch moderierende Kommunikation stattfindet.
Und kannst du das nochmal aufschlüsseln in globalen Norden und globalen Süden? Weil das eine ist ja, wenn wir hier über Deutschland, über Menstruationsgesundheit sprechen, wo sich vielleicht die Tonalität und die Qualität der Auseinandersetzung verändert hat, wo es aber auch meistens einen Eimer in der Toilette gibt für die Entsorgung, als im globalen Süden, wo es natürlich ganz andere Herausforderungen gibt, Infrastruktur, Architektur, Toilettenarchitektur, Herausforderungen. Hat sich da die Tonalität auch verändert? Gibt es da eine andere Einsicht als jetzt hier in Europa, in Deutschland?
Ja, also auf jeden Fall. Nicht in allen Ländern natürlich, aber es gibt so ein paar Vorreiterländer wie Kenia, Indien, Nepal, wo sich wirklich viel geändert hat, auch einige andere Länder. Also dadurch, dass, also es wird viel das Thema Periodenarmut besprochen, wo es darum geht, dass Mädchen in der Schule fernbleiben aufgrund von Mangel an Produkten. Und es wurde in einigen Ländern, auch der Entwicklungsländer, da wirklich viel für getan. Also in Indien gibt es Gratisprodukte oder subventionierte Produkte. Das Gleiche gibt es auch in Kenia, Uganda, Sambia, Südafrika. Selbst dann in Nepal gibt es solche Gesetze. Malaysia hat beschlossen, mal eine Studie dazu zu dem Thema zu machen. In Brasilien gibt es das auch. Da kann man sogar an die Apotheken gehen und sich gratis Produkte abholen. Und das ist alles seit 5 Jahren so circa, gibt es diese Veränderung im Rahmen des Themas Periodenarmut.
Aber das haben wir in Deutschland ja nicht. Wir haben noch die Besteuerung, die Luxusbesteuerung drauf.
Genau.
Das heißt,
haben wir nicht mehr.
Ist abgeschafft?
Ja, ja. Also es war auch nie eine Luxussteuer, es war der normale Steuersatz. Und es gibt einen reduzierten Steuersatz, der für Produkte des täglichen Gebrauchs angewendet werden kann. Und die Kampagne, die damals dann sehr erfolgreich das auch umgesetzt hat und dann beschlossen wurde, ist, dass es auf den reduzierten Steuersatz zu setzen. Es kann nie auf Null gehen wegen EU-Recht, aber wir haben seit ein paar Jahren einen reduzierten Steuersatz.
Also da hat sich was getan, wobei andere Länder, wenn du sagst, Gratisprodukte in Apotheken, da noch vielleicht auch einen Schritt weiter gehen.
Also genau, in Deutschland können wir da noch mal was machen. Auch nochmals zur Tonalität, was das angeht. Also was ich links und rechts beobachte, ist, dass, also es gab zum Beispiel einen Film, der den Oscar-Documentary-Film gewonnen hat, Period, End of Sentence. Es gab in Indien einen Film, die hieß Padman, wo es dann um den Erfinder von einem Binnenautomaten geht. In Kenia hat sich eine Politikerin mit einem Blutfleck ins Parlament gestellt und kam damit ganz groß in die Presse. Es gibt in Nepal eine Influencerin, die das Tabu gebrochen hat, weil sie sich ihre Haare abgeschnitten hat und hat gesagt, so ja, das ist ein Tabu, aber es gibt noch ein viel größeres Tabu, und zwar das Tabu Menstruation. Also,
boah, ich krieg Gänsehaut.
Ja, das
ist ja irre.
Wirklich. Also es gibt mehr und mehr Leute, die sich da hinstellen und auch übersprechen. Von kleinen Leuten bis berühmten Leuten.
Auch Megan, ne, die hat ja auch
richtig,
sich dafür
eine
eingesetzt.
NGO, genau. Ja. Als sie noch nicht verheiratet war, hatte sie in Indien mit einer NGO zusammengearbeitet. Was wir aber auch sehen, und das macht mir Gänsehaut, wenn wir uns zum Beispiel wieder zurück zum Menstruationstag angucken, wo die Social Media Posts herkommen. Letztes Jahr waren 50% der Tweets kamen aus Afrika.
Vom ganzen Kontinent?
Ja.
Irre.
Und das bedeutet, dass dort die jungen Leute, die Zugang zu Social Media haben, sich über das Thema unterhalten.
Gut, aber wir haben ja eine sehr junge Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent.
Aber
70% unter 30.
Genau.
Und das sind dann 30 Jahre und die ist natürlich sehr viel mehr outspoken. Ja. Und trotzdem frage ich mich, wenn das so von der jungen Generation nach vorne getrieben wird, wie auch die ältere Generation sich dafür positioniert. Weil meistens sind ja die, die noch Gesetze machen, die in den Parlamenten sitzen, das sind ja nicht immer die Jungen, die da sitzen und dann die Gesetze auch verändern. Die müssen ja auch erreicht werden, die älteren Generationen, vor allem im globalen Süden. Wie erreicht man die, die wirklich die Power noch haben? Weil die Aufmerksamkeit ist das eine, viel mit Influencern und Content-Creatorinnen zusammenzuarbeiten, die jung und fresh und natürlich sehr nah an der Zielgruppe sind, jungen Mädchen oder menstruierenden Menschen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist eben, wie verändert man Prozesse, Strukturen, Parlamente, damit das dann wirklich da rein gefiltert wird.
Was wirklich ganz klar ist, sind es weibliche Parlamentarierinnen, also Mitglieder des Parlaments, die das Thema pushen. Sowohl in Schottland, was Gratisprodukte und das Gesetz angeht, als auch in Kenia, wie schon gesagt, diese Members of Parliament, als auch in Mexiko und Brasilien, wo wirklich eine Frauengruppe sich zusammengeschlossen hat über Politik, Parteien hinaus, um sich für das Thema einzusetzen. Weil sie gesehen haben, das ist ein Thema, was alle angeht. Es geht Mädchen bis Frauen an, jeden Monat. Und die Voraussetzungen sind einfach nicht besonders gut in unseren Ländern. Also wir müssen was machen.
Aber Lobbyarbeit macht ihr ja hier auch im Bundestag.
Also wir machen jetzt als
Parteiübergreifend.
Genau. Und auch dort haben wir parteiübergreifend, arbeiten wir mit Politikerinnen zusammen, die sich für das Thema stark machen. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass es eben kein Partei Programm ist, sondern es ist halt ein menschliches Programm. Es ist ein Thema für die ganze Gesellschaft. Und es gibt Gott sei Dank auch männliche Champions. Das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, die wirklich auch wichtig sind, das Thema auch noch voranzubringen. Zum Beispiel in Uganda ist es ein Minister, in Kenia war es auch immer ein männlich geführtes Ministerium. Also genau, wie du schon sagtest, ganz oft sind dann die Entscheidungen treffen dann doch Männer. Und ein wirklich tolles Beispiel ist, damals in Brasilien war ja Bolsonaro, sollte ein Gesetz verabschiedet werden dazu und er hat es wirklich blockiert, weil er sagte so, nee, ist nicht relevant. Und dann hat sich wirklich die Gesellschaft und die Politik gegen ihn aufgestemmt und dann musste er seine Blockade zurücknehmen. Mhm. Und seitdem gibt es halt Produkte und Aufklärung in Brasilien. Also genau, das war, wo auch Politiker Influenced werden. Aber es gibt Gott sei Dank viele männliche Champions und wir brauchen die, weil es ist eben halt ein gesellschaftliches Thema und es geht Männer genauso an. Nur weil sie nicht menstruieren, geht sie das halt was an, was für die Gesellschaft zu tun.
Na, vor allem diese Männer haben ja alle Töchter eventuell, Schwestern, Cousinen,
Frauen.
Mütter, die alle auch mit dem Thema bewandert sind. Also die Argumentation, das ist nicht mein Thema, das kann man so ja nicht stehen lassen, wenn man das hört von einem Mann. Ich frage mich gerade, was dich aktuell in der Debatte, weil wir ja auch in Zeiten von wenig Finanzierungsmöglichkeiten, wenig Haushaltsgeldern, Budget-Cuts auf der ganzen Welt im Public-Finance-Sektor, gerade wenn es auf die Staatskassen zu gucken geht, wenn es auf die Gesundheitsministerien geht, auf die Philanthropie. Überall ist natürlich nach der Covid-Krise, nach der Covid-Zeit, jetzt auch mit den geopolitischen Folgen, die die Kriege mit sich ziehen, ist das Geld knapp. Wie geht man damit um? Weil letzten Endes muss auch so ein Thema finanziert werden. Es müssen Ressourcen dafür freigemacht werden. Und mit Blick auf die feministische Entwicklungszusammenarbeit und feministische Entwicklungspolitik ist das ja eigentlich einer der Kernpunkte, Frauen zu stärken. Was macht dich da in dieser Debattenkultur sozusagen gerade auch sehr wütend?
Ja, da macht mich wirklich wütend, dass das Thema eben nicht ausreichend finanziert ist. Genau der Punkt, den du sagtest, Kathi. Wir haben mal zusammengetragen, wo Finanzierung überhaupt stattfindet. Von Philanthropie, von Regierungen, von Geldgebern. Und haben dazu eine Webseite, können wir vielleicht in den Shownotes verlinken, genau. Ja. Zusammengetragen, wo Gelder über 1 Million irgendwie explizit an das Thema gegeben werden. Und wir haben ein bisschen was gefunden. Aber alles, was wir gefunden haben, ging halt nur auf Produkte und nicht auf Aufklärung und Toiletten oder Tabubruch, also es ist wirklich viel in
Also man kauft Tampons und dann denkt man, dann ist das Thema vorbei.
Richtig, genau.
Ganz so, oft. Jetzt mal ganz platt.
Ja, oder Binden oder sonst ja, was, genau.
Formuliert,
ja, genau. Genau, und dann ist das Thema vorbei. Und ich muss trotzdem sagen, dass das natürlich toll ist, dass sich einige Länder und Geldgeber dafür einsetzen, weil es gibt eben deutlich viel zu wenige, die das machen. Und wir sehen auch, und das ist das, was mich wütend macht, ist, dass das Thema eben oft nicht verankert ist in Politik oder eben nicht messbar verankert ist in der Politik, sodass dann auch keine Gelder dahinter sind. Also ein gutes Beispiel, Deutschland hat das in der Politik drinstehen, also feministische Entwicklungspolitik, in der Genderstrategie steht das Thema explizit drin, als ein wichtiger Beitrag innerhalb der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Aber ja, auch jetzt gibt es halt Budget-Cuts, weil es keine konkreten Ziele genannt werden, werden auch Budgets halt gekürzt oder können gekürzt werden und ja, wir sind davon betroffen und das macht mich so ein bisschen wütend, weil Deutschland hätte die Chance, das Thema voranzubringen, hätte die Chance auch, sich zu positionieren als Geldgeber, der Gendergerechtigkeit wirklich wichtig ist. Und macht es halt nicht. Und stattdessen kürzt halt noch die Gelder. Und das finde ich
Das ist gerade eine aktuelle Diskussion ja auch und brennt euch ja auch auf der Brust, weil ihr sozusagen auch mit dem Menstruationstag, der kommt, das ja auch ja, das ist das Thema, das mitschwingt. Also das eine ist das, was gepostet wird und was man an Aufmerksamkeit bekommt. Die Frage ist ein Committing am Ende, was du gesagt hast. Wie committen wir uns dann und was ist dann wirklich, was passiert on the ground?
Ja. Und nicht nur über Worte und Sätze in der Strategie. Und
aber was kann denn dann da auch jeder Einzelne tun? Weil wir haben ja auch hier die To-Dos bei uns im Podcast. Also To-Do im Sinne von du, was kannst du machen? Jeder Einzelne, um sich für das Thema stark zu machen.
Ja, vielleicht einfach 2 Sachen, ganz einfach. Meine kannst du natürlich immer mehr machen. Aber das Erste ist, redet drüber. Redet über das Thema, weil wenn man nicht drüber redet, kann man auch nicht über die Herausforderungen aufmerksam machen und was benötigt wird. Also reden ist immer super wichtig, unverkrampft. Auch wenn ihr ein Mann seid, zeigt, dass ihr Frauen unterstützt. Wenn ihr anderen Männer seht, die dumme Sprüche machen über das Thema Menstruation, sagt denen ruhig mal Bescheid, dass das nicht okay ist. Also genau, einfach wirklich drüber reden, so dass es ein ganz normales Thema wird und man ganz normal deswegen das auch angehen kann. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, warum schreibt ihr nicht einfach an euer Mitglied des Parlaments oder sogar an unsere Ministerin eine E-Mail? Die E-Mail ist ja herausfindbar an bmz.de und schreibt der Ministerin, dass sie da die Finanzierung nicht
fallen lassen soll
oder anheben soll, weil das eben ein ganz wichtiges Thema ist.
Jetzt habe ich hier mein Armband mit, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen das natürlich nicht, aber ich erkläre es kurz. Das ist ein Armband mit Glasperlen, so wie das aussieht, und es gibt 5 rote Perlen und der Rest sind weiße Perlen. Und ich sehe das bei euch, als ich bei euch auf eure Insta-Social-Seite gekommen bin, ganz oft, dass Menschen dieses Armband tragen. Und das ist ja auch ein sichtbares Zeichen, um sich stark zu machen für das Thema. Vielleicht erklärst du aber noch mal, was das auf sich hat, weil mit einem Armband kann man dann schlecht die Welt bewegen, oder doch?
Also ich finde ja. Also es ist ein Symbol, ne? Es ist ein Symbol für Menstruation. Und wir sehen ja, dass Symbole total wichtig sind, um ein Zeichen zu setzen, dass einem ein Thema wichtig ist, aber auch man in Konversation tritt. Und das ist dann zum Beispiel die rote Schleife für HIV/AIDS oder die Flagge für LGBTQ. Und genauso ist es mit dem Menstruationsarmband halt auch. Wenn ich das trage, und 28,5 steht quasi für den durchschnittlichen Menstruationszyklus und die durchschnittlichen Anzahl an Tage.
Und deswegen der 28. Mai.
Deswegen auch der 28. Mai. Schlau, schlau.
Schlau, schlau. Ich
kombiniere. Ja. Bin ja schnell. Genau. Und das ist wirklich super hübsch und man zeigt dann, dass man sich für das Thema einsetzt. Und es ist halt ganz oft, dass wir sagen, ja, was trägst du denn da? Warum trägst du das? Das ist ja hübsch. Aber dann sagt man, ja, es ist aber nicht nur hübsch, es ist halt kein Accessoire. Es steht halt für das Thema Menstruation und ich möchte, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit hat. Und das kann man mit Perlen bauen, aber man kann das auch ganz einfach mit allem anderen Material, was man hat, bauen. Man kann sich auch, wenn man keine Perlen zur Verfügung hat, zum Beispiel mit Zahnpasta und Lippenstift das bauen. Es gibt das auch als digitale Version auf unserer Webseite runterzuladen. Und ja, wenn ihr zum Beispiel am Menstruationstag eure Stimme dazufügen wollt, geht einfach auf unsere Webseite oder auf Instagram, macht einen Post, googelt MH Day und dann macht ihr ein Statement-Foto mit dem digitalen Menstruationsarmband. Finde ich super.
Super. Ja, ich freue mich drauf. Ich trage das direkt. Wir machen nachher nach der Sendung auch nochmal ein Foto. Würde mich sehr freuen, euch da zu unterstützen. Und ja, mich aber hier auch an der Stelle zu bedanken, dass du heute mit dabei warst.
Im Podcast. Das war schon?
17 Ziele. Ich weiß, die Zeit fliegt immer.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Wir sehen uns spätestens zum 28. Mai digital. Behalten wir uns im Blick. 28,5 mit den Perlen, mit all den Einblicken, mit vielen Tabubrüchen, die bei euch auf der Schulter liegen. Daher danke für eure Arbeit. Und auch eine Frage in meinem 17-Ziele-Podcast ist ja der Motivationssong. Vielleicht kannst du da nochmal mit uns teilen, was dich motiviert, gerade wenn die Arbeit auch ein bisschen schwieriger ist, weil es sind ja dann doch dicke Bretter, die ihr auch bohrt. Was groovt euch da im Büro? Was groovt dich da auf dem Schreibtisch manchmal ein, um zu sagen, okay, heute gehen wir durch den Tag, auch wenn er ein bisschen schwieriger ist.
Ja, also wir haben einen Menstruationstanz.
Nein, ehrlich?
Ja. Den gibt's
alle zwei Nachtanzen.
Ja, also wenn der Podcast raus ist, sollte der vielleicht auf unserer Webseite zur Verfügung sein, nur auf unserem Instagram-Kanal.
Wir packen es in die Shownotes.
Ihr könnt mir alle dann könnt das alle nachtanzen. Und zu was ich persönlich abgroove, ist von Jane Makeba. Das ist ein total grooviger Hit und fange jetzt an mit Rollerskaten und der macht jedes Mal groovy Grooves und das ist irgendwie so ein bisschen afrikanisch und macht einfach nur Spaß.
Großartig. Ich glaube, ein bisschen Groove brauchen wir in dieser Zeit. Ich danke dir für deinen Musiktipp. Schön, dass du hier warst im 17 Ziele Podcast. Danke.
Danke, Kathi, und danke euch allen, die zugehört haben.
Jupp, und das war's auch schon wieder hier mit der Folge von 17 Ziele. Danke euch fürs Zuhören und lasst uns da gemeinsam grooven. Lasst uns weiter gucken, was funktioniert, was hilft, was aufbaut, gerade mit diesen Lösungen und mit den vielen tollen Ideen, die Ina uns heute auch mitgebracht hat. Ja, wir merken uns den Weltmenstruationstag am 28. Mai und wir können ja alle mit Postings, Gedanken und Diskussionen damit helfen, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil das braucht es auf alle Fälle. Das ist nach vorne geht. Danke euch fürs Zuhören und bis bald aus dem 17 Ziele Studio. Eure Kathi.
17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus, Produktion und Schnitt auf die Ohren.